Herzlich willkommen zur Audioeinführung für William Shakespeares Hamlet in der Regie von Lisa Maria Zerha.
Sein oder nicht sein, das frage ich mich. Ob es edler ist, die Schläge und Lasten des Geschicks zu erdulden? Oder
sterben?
Sein oder nicht sein? Das ist hier heute nicht die Frage. Oder wenn, dann eher indirekt und auf das Diesseits bezogen. Aber eigentlich eher nicht. Ich möchte die Frage stellen, ob man Shakespeares Hamlet mit nur 4 SchauspielerInnen auf die Bühne bringen kann. Die Frage ist schnell und einfach beantwortet: Ja, kann man, unsere Inszenierung zeigt das. Aber wie originalgetreu ist eine solche Inszenierung? Beziehungsweise ist das dann überhaupt noch Shakespeare?
Ihr hörtet von der Verwandlung Hamlets schon? So nenne ich's, weil weder der äußere noch der innere Mensch dem gleicht, was er mal war. Was es nur ist, als seines Vaters Tod, das ihn so weit von dem Verständnis seiner selbst gebracht.
Vermutlich kennen wir alle dieses Gefühl. Ein Buch, ein Film, ein Videospiel, das oder den wir seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit der Kindheit, kennen und lieben. Und schwupps wird eine große, neue Filmadaption angekündigt. Irgendwie freuen wir uns, dass dieser alte, liebgewonnene Begleiter aus der Vergangenheit sich plötzlich in einem neuen Gewand zurückmeldet. Bis wir dieses Gewand näher anschauen und merken, das entspricht irgendwie so gar nicht den Erwartungen. Ein Beispiel: Disneys Der König der Löwen. Mit dem Zeichentrickfilm der 1990er Jahre bin ich aufgewachsen. Ich konnte jedes Wort mitsprechen, jeden Tonfall genau treffen. Der computeranimierten Neuverfilmung von 2019 konnte ich wenig abgewinnen. Wie mir vorgegaukelter Fotorealismus die Nöte der Figuren näher bringen soll, immerhin Tiere mit naturgemäß wenig mimischen Ausdrucksmöglichkeiten, ist mir unbegreiflich, wo doch im Original die Möglichkeiten des Zeichentricks den Comic-Look überwinden und den Figuren menschenähnliche Mimiken entlocken konnten, geradezu Charaktere geschaffen haben. Da, haben Sie es gehört? Original. Keine Diskussion über Buchadaptionen, Neuverfilmungen oder Reboots ohne dieses Wort. Original. Wie original ist denn der König der Löwen? Also Disney, der Name steht doch für unverkennbaren, einzigartigen Filmgenuss, oder? Auch die Musik erkennt man sofort wieder. Und die Handlung? Ein junger Prinz, dessen Vater, der König, ermordet wird. Vom Onkel? Des Königs Bruder? Der selbst König sein möchte? Und der Geist des Vaters, der dem jungen Prinzen erscheint und ihm die Wahrheit offenbart? Moment, das klingt jetzt irgendwie nach Shakespeare.
Meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel. Sie trägt den ersten, ältesten der Flüche. Mord eines Bruders.
In der Tat stecken einige Elemente aus der Shakespeare-Tragödie Hamlet in Der König der Löwen. So original, wie der Begriff vermuten lässt, oder vielmehr unser heutiges Verständnis des Begriffs, der auch durch Debatten um den Geniebegriff oder das Urheberrecht geprägt ist, ist der beliebte Trickfilm nicht. So wie seine Handlung sich verschiedener Motive bedient, sind auch Musik und Zeichenstil nicht im luftleeren Raum entstanden. Sie sind Weiterentwicklungen bestehender Techniken oder spielen mit mal mehr, mal weniger geläufigen Musik- oder Kunstrichtungen, um dem Film eine eigene Atmosphäre, ein Kolorit zu geben. Eklektizismus nennt man es, wenn bestehende Elemente verschiedener Stile, Philosophien oder Disziplinen zu einem neuen, eigenen Werk zusammengesetzt werden. Im weiteren Sinne könnte man eigentlich sagen, dass Kunst immer irgendwie eklektisch ist, weil sie sich immer auf etwas bezieht und etwas Bestehendes in neuen Zusammenhängen denken möchte. Auch Shakespeare hat sich den Hamlet nicht ausgedacht. Der fand sich schon in den Aufzeichnungen des Saxo Grammaticus, der einen gewissen Dänenprinzen namens Amletus in seinen Gesta Danorum erwähnte. Und zwar schon um das Jahr 1200 herum, gut 400 Jahre vor Shakespeare. Eine französische Übersetzung der ursprünglich lateinischen Schrift kam 1570 heraus und könnte auch Shakespeare in die Hände gefallen sein. Es wird ebenfalls vermutet, dass es einen Ur-Hamlet gegeben hat, der in den 1590er Jahren in London gespielt wurde. und den auch Shakespeare gekannt hat. Zwischen 1598 und 1601 soll jedenfalls Shakespeares Hamlet entstanden sein. Eine gewisse Nähe zu Thomas Kitts Die spanische Tragödie ist vorhanden. Das Element des Spiels im Spiel, um einen Mörder zu überführen, ein auf Rache sinnender Geist. Als Shakespeare eigene Erfindung gelten hingegen die Figuren des Laertes und des Fortinbras, die enge Freundschaft zwischen Hamlet und Horatio und die Aufwertung der Frauenfiguren Ophelia und Gertrude. Okay, werden Sie denken. Motive und Stil sind also nicht in dem Sinne original, dass sie losgelöst von einer Entstehungsgeschichte zu betrachten sind. Verstanden. Aber beim Shakespeare ist doch zumindest der Text original, mal abgesehen von der Übersetzung. Oder? Oder nicht? Auch das ist nicht ganz einfach. Und das hat einerseits mit der Überlieferung zu tun. Zwar hat der moderne Buchdruck, eine Erfindung von Johannes Gutenberg, ab 1450 Setzung und Verbreitung des geschriebenen Wortes stark vereinfacht, aber nicht jeder Text wurde gedruckt. Dramatische Texte für das Theater waren Gebrauchstexte und sind es auch heute noch, irgendwie. Zu Shakespeares Zeiten wurden Theaterstücke jedenfalls nicht per se gedruckt und veröffentlicht. Es gab Manuskripte, die zur Erarbeitung der Aufführung verwendet wurden, geändert, gekürzt, hinzugefügt und so weiter. Es gab ein Buch für die Soufflage und das war's. Theaterstücke wurden erst aufgeführt und danach abgedruckt, wenn überhaupt. Speziell von Hamlet gibt es mehrere Ausgaben verschiedener Drucke, die sich aber durchaus unterscheiden. Heutige Leseausgaben folgen daher dem einen oder anderen Druck oder sind eine Kombination mehrerer Drucke, sind quasi synthetisch oder eklektisch. Von Hamlet ist heute also kein authentischer Text der Uraufführung vorhanden. Diesen Umstand kennt man gut in der Mediävistik, einem Teilgebiet der Germanistik, das sich mit mittelalterlicher Literatur befasst, also zum Beispiel mit Artus-Romanen oder Minneliedern. Der Buchdruck war noch weit entfernt und wer einen bestimmten Text haben wollte, der musste ihn abschreiben. Mit der Hand. Zum Beispiel den Reichston von Walter von der Vogelweide, dem bedeutendsten Minnelyriker im deutschsprachigen Raum. Ich saß auf einem Steine, Sie wissen schon. Dieser Text ist in verschiedenen Handschriften überliefert, wie viele andere auch. Die Unterschiede im Text aufweisen, wie viele andere auch. Nun könnte man argumentieren, dass diese Unterschiede Fehler sind, die beim Übertragen des Textes passiert sind. Einige Handschriften sind immerhin Anthologien mit mehreren hundert Liedern, da kann man sich schon mal verschreiben. Nur, welche von denen ist dann das Original? Können die Handschriften einfach so nebeneinander stehen? Eine muss doch die erste sein, die Handschrift, die die ursprünglichen Zeilen des Dichters enthält, oder? Hier kommt ein anderer Aspekt ins Spiel. Unsere moderne westliche Gesellschaft ist eine Lesegesellschaft. Bücher, Zeitungen, Blogs, soziale Medien, all das konsumieren wir täglich. Technischer Fortschritt vereinfacht die Vervielfältigung von Texten und lesen können die meisten von uns auch. Im Mittelalter kann von beidem nicht die Rede sein. Wenn Walter von der Vogelweide seine literarischen Werke aber nicht als Druckausgabe verkaufen konnte, was hat er dann damit gemacht? Er ging auf Tournee, quasi.
Horatio, es fehlt nicht mehr viel für deinen Auftritt.
Mein Auftritt? Nein, ich habe Lamm auch wieder. Ich kann sowas nicht. Ich komme kein Sex mehr.
Die ganze Welt ist deine Bühne.
Ja, was ihr wollt.
Ja, das Schauspiel, das sei die Schlinge, in die den König sein Gewissen bringe.
Aber Hamlet,
jetzt mach nicht viel Lärm und nichts.
Ich mach das einmal. Ja, oder? Einmal, das ist eine absolute Ausnahme.
Texte im Mittelalter waren für die Aufführung konzipiert, für den mündlichen Vortrag. Und da ist es gar nicht mal unüblich, dass man seine Texte anpasst. Vielleicht wird aus einem bestimmten Artikel ein unbestimmter, die Reihenfolge der Worte wird geändert oder aber mal ein Wort komplett ausgetauscht, je nachdem, wie das Publikum reagiert. Vielleicht bevorzugt es eher deftigen Humor als subtile Anspielungen. Vielleicht war am Vortag ein anderer Minnesänger da, über den man spotten konnte. Vielleicht gab es Zwischenrufe, die man aufnehmen konnte. Ein fiktives Publikum in Linz sah unter Umständen eine andere Vorstellung als ein anderes fiktives Publikum in Wien, obwohl die Lieder auf der Setlist dieselben waren. Und ein fiktiver Wiener Schreiber, der für seine Anthologie Texte niederschreibt, wird eine andere Version notieren als der wiederum fiktive Linzer-Kollege, um beim Beispiel zu bleiben. So können die unterschiedlichen Fassungen eben doch nebeneinander stehen, ohne dass eine den Anspruch auf ein Original erhebt. Sie müssen es sogar, weil uns die Möglichkeiten fehlen, eine genaue Chronik des Verfassens zu rekonstruieren. Wir können ja nicht einfach bei Walter nachfragen. Oder bei William. Was wir aber sagen können, beide Autoren wussten um die Besonderheiten der Aufführungssituation. Gut, das moderne Regietheater kannten sie noch nicht, aber die sogenannte Theaterpraxis sollte zumindest Shakespeare ein Begriff gewesen sein. Vielleicht nicht wortwörtlich und in anderen Dimensionen als heute, aber dass der Lappen hochgehen muss, das war ihm schon auch klar. Und dass bestimmte Faktoren Einfluss darauf haben, wie mit dem Text umgegangen wird, ist eben eine solche Theaterpraxis. Wie viele SchauspielerInnen sind für die Produktion vorgesehen? Wie groß oder klein ist die Bühne? Wie hoch ist der Ausstattungsetat? Sind Abstecher an anderen Orten geplant? Müssen Bühnen- und Kostümbild mobil sein? Geht es gar um eine Inszenierung im Klassenzimmer? Wie sieht das Regiekonzept aus? Ist eine naturalistisch-psychologische Spielweise angedacht oder geht es eher in Richtung einer Performance? Für unseren Hamlet war von Anfang an klar, dass Regisseurin Lisa Marie Hatzerha das Stück mit kleiner Personage in der Box inszenieren wollte. Ein eher reduziertes Bühnenbild und viele Rollenwechsel, teilweise auf offener Bühne, waren die logische Folge. Dass das funktioniert, glauben Sie vielleicht, wenn Sie sich daran zurückerinnern, wie Sie als Kind gespielt haben. Oder wenn Sie Ihren Kindern und Enkelkindern beim Spielen zuschauen. Eine improvisierte Burg aus Stühlen, Tischen, Laken und Kissen. Und wer Königin ist, hat eine Papierkrone auf dem Kopf. Wer Zauberer ist, schwingt einen abgebrochenen Stock als Zauberstab und zwischendurch wird gewechselt. Und dass trotz Reduzierung und Änderungen am Ende ein Shakespeare in der Box stattfindet, das sehen Sie nach dieser Einführung vielleicht auch so. Wie original der ist, wer weiß das schon.